Bei uns klappt es seit 3 Jahren nicht auf natürlichem Wege. Man stellt sich schon auch immer wieder die Frage, will ich und kann ich vielleicht auch einen anderen Lebensentwurf mir für mein Leben vorstellen?
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Annalena Moselewski, eine Frau mit großen Wünschen. Sie wünscht sich zum Beispiel, dass wir alle nachhaltig leben und das Klima schützen. Sie wünscht sich persönlich Kinder und Gesundheit. Aber was ist eigentlich, wenn Wünsche unerfüllt bleiben? Was haben wir dann noch zu hoffen und zu wünschen? Und was können wir tun, dass sie vielleicht doch wahr werden? Annalena, große Fragen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Sag mal, eine Frage gleich zum Start. Wann hast du zum letzten Mal so ein richtig saftiges, dickes Steak gegessen?
Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich dir nicht beantworten.
Du kannst dich schon gar nicht mehr dran erinnern.
Nee, ich esse hauptsächlich vegetarisch tatsächlich. Aber meine Eltern haben ja einen Bauernhof und wir haben eigene Schweine. Und wenn es dann quasi mal in die Grillzeit geht und wir bei meinen Eltern sind, dann esse ich voll gern auch einfach mal eine Bratwurst. Daran kann ich mich erinnern, diesen Sommer.
Eine Bratwurst?
Ja, eine Bratwurst. Aber kein Steak.
Das ist okay?
Ja, das ist okay.
Steak wäre nicht okay?
Doch, bestimmt auch, aber ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, auf ein gut angebautes, also ein gut gezüchtetes Steak zurückzugreifen, deswegen die Bratwurst.
Sag mal, es ist ja so ein Klimathema.
Absolut.
Warum eigentlich das Steak ist schon so ein Politikum geworden manchmal und so. Was spricht dafür, was spricht dagegen?
Puh, da müssten wir jetzt, glaube ich, ganz schön in die Tiefe gehen. Ich bin ja auch keine Ernährungswissenschaftlerin. Aber letztendlich geht es ja um die Frage, wie gestalten wir unser Leben und welche Auswirkungen hat das für uns, aber auch für andere Menschen und auch für die Mitwelt, die Tiere, die Pflanzen und vielleicht auch für die nächsten Generationen, die nach uns folgen. Und ich glaube, da ist es dann schon eine Frage, wie wir uns zum Beispiel ernähren oder wie wir leben, auf wie viel Lebensraum beispielsweise. Und die Ernährung weiß man aus der Forschung, ist einfach ein großer Bestandteil dessen, was zu Treibhausgasen und Emissionen führt und auch natürlich einfach viele Flächen auch nutzt, sage ich mal, die auch renaturiert werden könnten. Und von daher glaube ich, dass wir da echt einen Unterschied machen könnten, ob wir jetzt Fleisch essen oder nicht. Aber das sollte, glaube ich, eben auch keine Regel und ein starres Wir folgen dem jetzt nach sein.
Das ist keine Glaubensfrage. Nee. So, ne?
Ich glaube, es geht wirklich um Überzeugung und die Frage, ja, was esse ich heute und was esse ich vielleicht morgen und übermorgen kann es auch wieder ein bisschen anders aussehen.
Ich gestehe ja, ich grille sehr gerne.
Ich grille auch gerne.
Und so ein gutes Rindersteak finde ich schon irgendwie unübertroffen. Aber ehrlich gesagt auch, nicht jeden Tag sowieso nicht, auch nicht jede Woche, aber so gelegentlich mal ist das ein Fest irgendwie, sowas. Und dann wird das vielleicht auch ganz gut eingeordnet.
Genau.
Jetzt sind ja die Themen, du beschäftigst dich mit dem Thema Klima und Nachhaltigkeit. Und das tust du sehr, sehr ernsthaft. Das sind zugleich aber auch so Triggerbegriffe geworden. Mhm. Also wo Leute sofort an der Decke sind und sagen, geh mir weg damit.
Hoffentlich nicht den Podcast ausschalten.
Hoffentlich jetzt nicht. Jetzt dranbleiben.
Genau, bitte, bitte dranbleiben.
Aber... manche sind Feuer und Flamme dafür. Warum ist das eigentlich so?
Naja, weil es direkt mit uns und unserem Lebensstil zu tun hat und auch, glaube ich, unseren Fragen und Wünschen für die Zukunft. Also wo gehen wir hin und wie wollen wir auch unser Leben gestalten? Und wenn ich mich jetzt reinversetze in einen Menschen, der sich zum Beispiel bei der letzten Generation aktivistisch engagiert, dann kann ich das gut nachvollziehen, dass die Person vielleicht sagt, ja, aber Leute, mein Leben oder vielleicht das meiner Kinder, das ist gefährdet. Und das einerseits und andererseits Menschen auch nachvollziehen zu können, die vielleicht gar keine Entscheidungsmacht haben, zu sagen, ich kann mir das gerade gar nicht leisten, das Biofleisch, weil ich muss jeden Euro umdrehen. Und ich glaube, so ist es einfach für jeden eine ganz persönliche Situation. Und gleichzeitig dürfen wir es überhaupt nicht auf dieser persönlichen Ebene lassen. Das Thema Klima und Nachhaltigkeit ist viel, viel größer, als dass wir es nur irgendwie so auf unseren persönlichen Schultern abladen. Und das versucht ja manchmal die Politik, sich da auch so ein bisschen irgendwie hinten raus zu wischen, sage ich mal. Und ich glaube, da müssen wir auch gucken, dass wir nicht nur persönlich was machen. Und da können wir jeder und jede Schritt für Schritt was tun. Und gleichzeitig auch zu sagen, hey, die Politik muss in Verantwortung kommen, die großen Unternehmen beispielsweise, aber auch einfach gesetzliche Vorgaben. Und ich glaube, da müssen wir gucken, dass wir vielschichtig an das Thema rangehen.
Und dann kann es ganz schnell auch wieder emotional werden,
natürlich,
wenn verboten werden soll, also wie ich heize und was ich esse,
ganz
und
genau,
wie ich mich fortbewege.
Ja.
Und zugleich geht es auch nicht ohne eine gewisse Bewusstseinsänderung.
Ja, genau. Und es geht auch immer um diesen eigenen, in erster Linie vielleicht auch Verzichtsgedanken. Ich muss verzichten erstmal auf meinen Wohlstand oder das, was ich mir vielleicht auch erarbeitet habe.
Ja, und das will ich mir nicht vorschreiben lassen.
Ja, genau. Und ich will es mir nicht vorschreiben lassen. Ich lebe doch in einem freien Land und so weiter. Und gleichzeitig denke ich mir immer, wenn wir das ernst nehmen, wie unsere Welt aussehen könnte, wenn wir eine nachhaltige Gesellschaft haben, dann ist das so viel schöner als alles, was ich mir jetzt gerade vorstellen kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in dieser ganzen Diskussion eben nicht immer nur dieses, es wird eine schlechte Zukunft, sondern das kann richtig, richtig gut werden und richtig schön. Und daraufhin will ich eigentlich hinarbeiten. Und das ist für mich so ein Perspektivwechsel, den ich brauche in dieser Debatte.
Das finde ich sehr cool, weil das schon im Grunde ja sagt, lass uns nicht so sehr von Grenzen, von Verzicht denken,
genau,
und von Verboten, sondern von der Hoffnung, von dem Lustmachen auf das, was werden kann.
Mhm.
Das ist ein positiver Ansatz und nicht so sehr das Drama und die Panik.
Genau.
Du beschäftigst dich sehr mit dem Thema Klimaschutz und so, aber bist zugleich keine Naturwissenschaftlerin.
Mhm.
Aber ich frage dich trotzdem mal, weil du in dem Thema drin bist, es gibt ja schon immer noch die Position und viele zweifeln daran, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt, immer wieder.
Mhm.
Das wird uns doch vorgegaukelt und da wird alles herangezogen, was dafür spricht, aber es gibt auch manches, was dagegen spricht, nichts Genaues weiß man nicht.
Mhm.
Politikerinnen und Politiker vertreten das zum Teil auch. Was kannst du dazu sagen? Was ist eigentlich Fakt?
Also wissenschaftlich gesehen und in den großen Wissenschaften, die sich damit beschäftigen, also natürlich die Naturwissenschaften, aber auch andere Wissenschaften, die sind sich eigentlich einig und das ist eigentlich feststehend, dass es den Klimawandel deshalb in dieser drastischen Form gibt, weil wir im Anthropozän leben. Das ist ein Begriff aus der Soziologie, das heißt, wir leben im menschengemachten Zeitalter und der Mensch, der hat diese Auswirkungen auf die Natur und auf die Mitwelt, dass die quasi zu irreversiblen Schäden führen, also zu Schäden, die wir nicht wieder gut machen können. Und die lösen quasi Folgen aus, wie so ein Schneeballsystem im Endeffekt, was dann quasi so ins Rollen kommt und wo wir dann wirklich auch ganz, ganz schwierig Dinge noch unterbrechen können. Und das ist eigentlich auf jeden Fall aktuell der wissenschaftliche Stand. Und ich beschäftige mich aber tatsächlich noch stärker auch aus der sozialen Perspektive und aus der theologischen Perspektive mit dem Thema. Genau, das sind so meine Steckenpferde.
Dazu können wir gleich noch kommen. Aber wir können erstmal festhalten, es ist nicht so, dass das nur so eine These wäre,
kann
man glauben oder nicht glauben, sondern es ist schon sehr fundiert, sehr unterlegt und zwar aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven.
Ja. Und wir spüren ja auch die Auswirkungen Tag für Tag. Also gerade die Zunahme an Naturkatastrophen, an jetzt die ganzen Überschwemmungen in den letzten Wochen, aber auch diese Dürresommer, auch dieser Sommer, auch wenn er sehr viel, also es gab ja viel Regen diesen Sommer, aber trotzdem waren die Spitzentemperaturen deutlich höher und haben wieder quasi Rekorde gebrochen zu den letzten Jahren, obwohl wir so ein nasses Jahr hatten.
Und
denkt, Klimawandel.
Entscheidend ist ja diese Langfristperspektive und nicht jedes Gewitter ist jetzt Klimawandel ausgelöst, genauso wenig, man sagen kann, guck mal, ich habe ja gefroren in diesem Sommer.
Ja.
Alles Käse. Nee, das muss man schon ein bisschen genauer anschauen.
Genau, es geht um die Tendenzen und die zeigen ganz klar da drauf, ja.
Annalena, bevor wir das ein bisschen vertiefen und auch zu persönlichen Wünschen kommen und die erfüllt und zum Teil nicht erfüllt sind, eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde.
Ja.
Die gehört zu diesem Podcast. Ich gebe dir zwei Alternativen. Du entscheidest dich für eine oder kommentierst es einfach irgendwie. verwirfst beide. Ich freue mich drauf. Die erste Alternative, Franken oder Bayern?
Natürlich Franken.
Also ja, wie kann ich nur fragen?
Ja, ne? Bitte, ich komme aus Franken. Also.
Ja, aus der Sicht der Nordseeküste ist es alles eins, aber es sind gewaltige
ganz
Unterschiede.
Wichtig.
Land oder Stadt?
Land. Wir sind jetzt wieder aufs Land gezogen. Ganz
aber
bewusst.
Du warst auch in Kassel und hast...
Ja, ich habe 8 Jahre in Kassel gewohnt, habe es genossen und vermisse auch einiges aus der Stadt, gar keine Frage. Aber wir wollten aufs Land und sind da jetzt bisher auch ganz glücklich.
In Franken in der...
Ja, wirklich in einem Drei-Häuser-Dorf. Also wir wohnen in der Mühle Und es ist super schön.
In einer Mühle?
Mhm. Ja, es war eine Wassermühle früher. Und da sind dann so die Häuser drumherum entstanden. Also in dem Mühlenhaus wohnen mein Bruder und seine Frau mit Familie, im anderen Haus ihre Eltern und im dritten Haus wohnen wir.
Ach, das ist ja zum eine Serie drehen.
Ja,
das ist ja fantastisch.
Genau, ist richtig idyllisch. Also es ist jetzt kein so ein typischer Dreikanthof oder so mit ganz viel Fachwerk, aber es ist trotzdem super idyllisch und schön.
Okay, ja. Wir müssen den Besuchstermin
ausmachen. Ja, bitte, komm gerne vorbei.
Lass uns weitergehen. Bauernhof oder Hochschule?
Oh, das ist schwierig. Das ist keine Entweder-Oder-Frage.
Ja.
Im Herzen Bauernhof, ja, und Hochschule.
Mhm. Herz oder Kopf?
Herz.
Hast du lange gebraucht?
Ja, weil ich glaube, man braucht beides. Aber letztendlich darf das Herz auch manchmal entscheiden.
Entscheide ich mal zwischen zwei Sätzen. Ich gehe in die Kirche oder ich gehe in den Wald?
Ich gehe in den Wald.
Darüber wird zu reden sein. Du bist in der EKD-Synode, ja. Also im Parlament der evangelischen Kirche in Deutschland.
Genau. Ich glaube, dass man im Wald definitiv auch richtig gute Begegnungen mit Gott haben kann und die einen sehr erfüllen können. Und ich liebe den Wald, gerade jetzt im Herbst. Super schön. Und ich gehe oft in die Kirche und erlebe das nicht so.
Dann lege ich noch einen drauf und frage dich, Greta oder Jesus?
Ach, natürlich Jesus.
Dann ist die Welt wieder in Ordnung. Panik oder Entspanntheit?
Ich bin eher Typ Panik, glaube ich, manchmal. Also meine Kolleginnen und Kollegen werden das bestätigen. Also bei mir ist alles perfekt geplant und wenn das nicht so läuft, dann muss ich üben, mich zu entspannen.
Okay, mal gucken, ob wir dich in diesem Podcast noch in einen Panikmodus
kriegen. Oh, hoffentlich nicht. Willst du das erleben?
Wollen wir nicht erleben? Nee. Vielleicht. Revolution oder Transformation?
Transformation.
Also Veränderung, die kontinuierlich ist, die geplant ist, zielorientiert.
Und die vor allem auch also nachhaltig im Sinne von langfristig ist. Also eine Veränderung, die dann auch besteht und die dann auch Veränderung bringt sozusagen, ja.
Mhm. Mhm. Mal ein bisschen persönlicher. Mhm. Gesund oder krank?
Gesund.
Und vorerst letzte Frage oder Alternative, Kinder oder Karriere?
Kinder.
Um so ein bisschen klischeehaft gleich zu fragen.
Ja.
Du bist auf einem Bauernhof aufgewachsen, hast du schon erzählt. Also ich habe das so vor Augen, die kleine Annalena mit lockigen Haaren, die am Waldrand spielt, auf dem Traktor sitzt und mit Hund und Kühen vielleicht so ihren Tag verbringt. Ist das so ein bisschen nostalgisch, idyllisches Bild?
Es gibt sicherlich solche Auszüge, aber natürlich nicht nur. Also das Erste, wir waren sind ein Schweinemastbetrieb. Also meine Eltern und jetzt mein Bruder haben Schweine und eben keine Kühe. Dann natürlich den Ackerbau, damit man das Futter für die eigenen Schweine eben anbaut. Genau. Und natürlich gab es die Momente, also ich erinnere mich dran, ich durfte mit meinem Papa Steine glauben. Steine glauben ist quasi, dass du...
Auf dem Acker.
Ja, genau, dass du quasi, wenn du den Acker bewirtschaftest, dass deine Geräte nicht auf die Steine treffen sozusagen. Wenn da große Brocken Steine drin sind, dann müssen die rausgeholt werden. Und je öfter du den halt umarbeitest, desto mehr Stein kommt halt nach oben. Und wir haben natürlich auch sehr viel Gips bei uns in Franken und das merkt man einfach, da kommt einfach viel Stein nach oben. Und ich saß auf dem Bulldog mit irgendwie 3 km/h, bin dann hier so getuckert und mein Papa hat die Steine eingesammelt von
Okay, ich dachte schon andersrum.
Genau.
Aber nee.
Ich durfte den Bulldog fahren.
Ja, das ist, du siehst ein bisschen Neid in mir aufsteigen. Ja. Also das ist ja aber auch ein sehr unmittelbares Erleben von Natur und von Wetter und man ist ja abhängig davon, also wie trocken ist es, wie feucht ist es, die Pflanzen brauchen Feuchtigkeit. Hast du so ein bisschen Naturverbundenheit mitbekommen, mit der Muttermilch oder so?
Ja, auf jeden Fall. Und gerade, glaube ich, auch die Schattenseiten. Also ich erinnere mich an die vielen, vielen Sommer, also dieser Sommer eben nicht, aber die vielen Sommer davor auch, wo wir immer wieder am Mittagstisch, gab es dann immer die Frage, hat es geregnet? Mhm. Oder ich rufe aus Kassel an, wie schaut es eigentlich aus, hat es geregnet? Und das war eine sehr bedrückende Frage, wenn dann vor allem die Antwort kam, nein, es hat wieder nicht geregnet.
Und das muss man sich nochmal klar machen für alle, die mit Landwirtschaft nichts zu tun haben. Da geht es um Existenz. Ja. Das ist alles.
Ja.
Wenn es nicht regnet, wächst nichts.
Es wächst nichts.
Und daran hängt alles. Das sind
ja
die ganzen Erträge, alle Investitionen stehen da auf dem Spiel. Diese Abhängigkeit von dem, was uns nicht verfügbar ist, die ist dir im Grunde vertraut dadurch. Mhm. Ne? Wie hat dich das geprägt?
Naja, man ist abhängig. Man muss gucken, von was mache ich mich abhängig. Und ich glaube, in dem Fall darf man sich nicht abhängig machen von dem Regen. Natürlich ist da eine Abhängigkeit, die ist ja ganz klar da. Aber zu sagen, mein Lebenswert und mein Lebenssinn, der hängt nicht davon ab, wie die Ernte dieses Jahr ist. Und natürlich hat das existenzielle Fragen, ob der Bauernhof weitergeführt werden kann und ob das die richtige Entscheidung ist. Und gleichzeitig haben mich meine Eltern immer wieder gelehrt, wir vertrauen auch auf Gott in diesen Situationen und wissen, er hält uns in seiner Hand und es gibt einen guten Weg. Und den können wir gemeinsam gehen. Und ich glaube, diese Abhängigkeit eben nicht nur von diesem Wetter zum Beispiel abhängig zu machen, sondern eben auch von anderen Dingen oder von der Familie. Und trotzdem erinnere ich mich auch an schöne, was weiß ich, Grillabende, wo wir trotz Dürre miteinander gefeiert haben und das Leben auch genossen haben. Und ich glaube, das ist wichtig, da auch eine Balance zu haben und zu finden.
Das sind sie wieder, die Grillabende.
Die Grillabende, die werden uns verfolgen.
Ja, ja. Aber eben beides so zu halten, das Sorgen und auch das, was man selber tun kann. Und ja, das Wissen, es gibt irgendwie eine Hand, die drüber ist oder das Vertrauen darauf zumindest. Du bist dann irgendwann zum Studium weggegangen, bist die Einzige in der Familie, ne, die studiert hat.
Ja, genau. Also meine Eltern haben nicht studiert. Meine Mama ist Krankenschwester und mein Papa ist Landwirt und Steuersachbearbeiter. Und ich bin dann ins FSJ erstmal, ins Ausland noch, nach Nordirland. Und dann bin ich nach Kassel zum Studieren, genau. Und ich war quasi am Gymnasium. Meine Brüder haben auch beide noch das Fachabi gemacht, sind jetzt beide Unternehmer. Und das ist auch voll schön. Und gleichzeitig war es natürlich immer so ein bisschen auch die kleine Anna, die geht jetzt mal noch aufs Gymnasium. Und meine Eltern waren super stolz und sind es, glaube ich, auch immer noch.
Können sie sein. Was hast du studiert?
Ich habe an der CVJM-Hochschule in Kassel Soziale Arbeit studiert und Religions- und Gemeindepädagogik. Also ich bin quasi staatlich anerkannte Sozialarbeiterin. Ich könnte jetzt im Jugendamt arbeiten oder in Kinder- und Jugendhilfe, Wohngruppen, in diese Richtung. Ich könnte jetzt aber auch in der Gemeinde arbeiten, das ist auch ein kirchlich anerkannter Abschluss, könnte dort irgendwie Kinder- und Jugendarbeit machen.
Und jetzt beschäftigst du dich aber mit diesen Themen Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit und die Frage, wie das eigentlich mit unserem Leben weitergehen kann. Das betrifft auch die Landwirtschaft, Schweinemastbetrieb. Und Nachhaltigkeit und ökologisches Leben, vielleicht sogar vegetarisches Ernähren. Das sind so ein paar Widersprüche. Wie ist bei euch so die Familienstimmung zu dem, was du so machst?
Die ist gut. Mein Bruder, der den Hof übernommen hat, der hat den Hof vor einigen Jahren auch auf biologische Landwirtschaft umgestellt. Einfach aus dem gleichen Ansinnen heraus. Auch zu wissen, wir müssen mit der Natur anders umgehen, um langfristig gut in einem Einklang leben zu können und da die Natur nicht zu verzwecken für unsere Zwecke. Und und er hat quasi gegen alle normale Logik und auch gegen das, was so in der Landwirtschaft vielleicht auch vorherrscht, immer dieses größer, weiter, mehr. Wir bauen noch einen neuen Stall, wir pachten noch mehr Flächen, wir stellen jetzt Leute ein, damit wir noch mehr machen können, wir bauen noch mehr Früchte an und so weiter. Hat er entschieden, nein, wir gehen einen Schritt zurück. Wir werden kleiner. Wir werden biologisch. Wir sind jetzt bei Naturland, einem Verband, angegliedert. Wir haben statt 1500 Schweine nur noch 500 Schweine, also deutlich reduziert. Die haben deutlich mehr Platz, die haben andere Haltungsbedingungen und so weiter.
Und wirtschaftlich trägt sich das?
Und es trägt sich wirtschaftlich, ja. Weil du über diesen Verband zugesicherte Preise hast, die für eine Saison quasi bestehen.
Jetzt meldet sich
jetzt
dein
meldet
Handy.
Sich, genau.
Okay. Das hat einen Grund, das hat nämlich mit Gesundheit zu tun.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Genau. Und das trägt sich definitiv, weil natürlich die Erträge quasi für das einzelne Fleisch, Kilo Fleisch sozusagen höher sind, weil du ja mehr auch rein investierst. Und der Schweinemarkt ist in dem Bereich noch total klein. Ich meine, ich kenne mich da jetzt auch nicht so super gut aus. Aber das, was man an Bio-Schwein so im Laden bekommt, das ist womöglich von uns.
Und das zeigt auch, es gibt Möglichkeiten, die Dinge zu transformieren und man muss nicht einfach abbrechen und sagen, mit Verboten, es geht nicht mehr, sondern es geht anders und diese anderen Wege zu finden.
Genau.
Im persönlichen Bereich ist das auch so eine Herausforderung, dass sich Wünsche erfüllen. Du hast es vorher gesagt, Kinder und Karriere. Hast du Kinder gesagt?
Ich habe Kinder gesagt.
Du bist verheiratet
und
ihr wünscht euch Kinder. Aber das ist nicht so ganz einfach.
Genau, und das ist so. Wir wünschen uns Kinder und das ist eigentlich auch schon so, seit wir uns kennen und dann auch natürlich entschieden haben zu heiraten, dass man dann auch dieses Bild hat. Man möchte gerne
Familie
gründen, vielleicht so ein, zwei Kinder dabei haben. Wir sind jetzt auch aufs Land gezogen, haben ein großes Haus, wo man auch sagt, ja, da hat man natürlich schon geplant, dass jetzt Büro könnte irgendwann Kinderzimmer werden. Also so. Genau, aber es ist tatsächlich gar nicht so leicht und ich glaube, das ist ein Phänomen, was tatsächlich auch viele betrifft. Ich glaube, viele reden gar nicht drüber. Aber
so ein Tabuthema, unerfüllter Kinderwunsch.
Ja,
ne?
Ist es, definitiv. Bei uns klappt es seit 3 Jahren nicht auf natürlichem Wege und das ist schon belastend und gleichzeitig bleiben wir dran und hoffen es natürlich. Aber man stellt sich schon auch immer wieder die Frage, will ich und kann ich vielleicht auch einen anderen Lebensentwurf mir für mein Leben vorstellen. Und ich glaube, das ist so im Moment dieser Spagat, den wir leben. Und gleichzeitig geht das Leben einfach weiter. Ja, also ich arbeite ja ganz normal, mein Mann arbeitet normal. Und man denkt sich immer, was wäre eigentlich, wenn ich irgendwie demnächst schwanger wäre? Und dieses was wäre, wenn, das muss man irgendwie ausklammern.
Die Frage ist immer so ein bisschen offen, ne?
Das ist offen.
Sag mal, wie zeigt sich das? Kinderwunschbehandlung hat ja mit Hormonen zu tun, ist auch körperlich belastend. Es ist ein psychischer Druck, der irgendwie so da ist. Wie erlebt ihr das?
Also ich erlebe es natürlich drastischer als mein Mann, weil
du bist unmittelbarer betroffen.
Der muss im Endeffekt nur einmal abgeben und fertig. Und damit ist er eigentlich fein raus. Und ich finde, das ist schon ganz schön belastend, weil es einfach sehr viel Zeit kostet. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass der Körper betroffen ist, durch die Einnahme von Hormonen und so weiter. Stimmungsschwankungen und ja, die Frage auch nach Schmerzen, nach Empfindlichkeiten. Das ist auf jeden Fall und schon auch diese Frage so ein bisschen, ja, irgendwie kriegt es ja mein Körper nicht hin.
Da, so ein Defizitgefühl oder so.
Genau, das schwingt ja auch mit. Also es ist ja nicht nur irgendwie Zeit und Geld ohne. Also
kostet auch.
Kostet.
Ist, die Krankenversicherung bezahlt nichts oder kaum was.
Doch.
Anteilig.
Anteilig. Je nachdem, aus welcher Familiensituation man kommt. Mhm. Also jetzt bei uns als verheiratetes Ehepaar zahlt die Krankenkasse 50% von allen ersten Versuchen, sag ich mal. Mhm. Alles, was dann zum Beispiel schon zum Thema Einfrieren kommt, also all diese ganze Technik mit Kryokonservierung von Eizellen und Auftauen und Wiedernutzen und diese Dinge haltbar machen, in Anführungszeichen, all das wird gar nicht bezuschusst. Also das ist komplett alles Selbstzahler. Und damit sind wir auch wieder bei meinem Herzensthema. Das ist nämlich eine totale Ungerechtigkeit, weil Menschen wie ich, mein Mann und ich jetzt, die das Geld zur Verfügung haben und es nutzen können für das Thema, die können sich das leisten. Aber andere, die dieses nötige Kleingeld oder Großgeld in dem Fall nicht haben, die können sich es auch nicht leisten. Und das, finde ich, ist auch eine totale Ungerechtigkeit. Und soweit ich das weiß, zahlt die Krankenkasse maximal 3 Versuche.
Und dann ist ja auch eine Frage, wie lange macht man das eigentlich?
Wie lange und wie weit geht man? Mhm. Also die Frage ist ja auch, welche Formen der Reproduktionsmedizin nutzt man? Also es fängt ja erstmal an mit hormoneller Unterstützung und ganz normalem Geschlechtsverkehr, sag ich mal. Aber es geht ja dann weiter über Insemination, nennt man dann den nächsten Schritt, dass quasi Sperma aufbereitet wird und dann im Körper der Frau zusammengeführt wird. Und dann die künstliche Befruchtung ist quasi, dass alles außerhalb des weiblichen Körpers stattfindet und die befruchtete Eizelle wieder eingesetzt wird. Und dann geht es ja weiter mit Samenspende, Eizellspende, was dann in Deutschland nicht mehr erlaubt ist, Leihmutterschaft, all diese Fragen, genau. Und da muss man natürlich gucken, was ist erstens sage ich mal, rechtlich auch erlaubt in dem Land, in dem ich lebe und was möchte ich ethisch.
Und wie geht ihr ethisch damit um? Wie weit seid ihr bereit zu gehen? Mhm. Wisst ihr das oder entscheidet ihr immer so Step by Step, wenn der nächste Schritt möglich wird? Wie weit gehen wir?
Ja, Also wir haben für uns entschieden, wir werden nicht weiter als die künstliche Befruchtung gehen. Also quasi nur mit unserem eigenen Erbgut. Mhm. So,
also keine Leihmutterschaft, keine Eizell- oder Samenspende.
Genau, also Leihmutterschaft ist für mich tatsächlich einfach der Fakt, dass das in Deutschland verboten ist. Ja. Und da halte ich mich dran. Ja. Das ist für mich ist gut so, Punkt. Eizell- und Samenspende würde bei uns gar keinen Unterschied machen, weil das bei uns alles gut ist. Tatsächlich ist das Problem die Einnistung und das liegt ja an meinem Körper. Und da hilft auch keine Eizell- oder Samenspende. Mhm. Also von daher ist das...
Und da seid ihr auf dem Weg?
Wir sind auf dem Weg. Und ich habe mich immer gefragt, ganz ehrlich, wie können Menschen 8 Jahre oder was auch immer wie lange in der Kinderwunschbehandlung sein? Und mittlerweile weiß ich, ja, weil es kostet einfach so viel Zeit. Dann hast du wieder einen Zyklus, der nicht funktioniert. Dann hast du hier wieder irgendwas und dann bist du im Urlaub und dann, ne? Und so gehen die Jahre ins Land. Also es sind jetzt bei uns einfach 3 Jahre. Und das ist, also die Zeit, die geht einfach so schnell dahin.
Und du erzählst das so frei und offen und irgendwie auch unbekümmert. Hat es eine Schwere, etwas, wo du auch sagst, okay, ich vielleicht noch einmal oder noch zweimal, aber dann ist irgendwie auch Schluss? Mhm.
Ja, also ich kann gut darüber reden. Wir sprechen auch einfach ganz offen darüber mit Familie und Freunden, die wissen das, weil ich möchte es auch überhaupt nicht unter den Teppich kehren, weil natürlich ja auch meine Leistungsfähigkeit zum Beispiel davon ja auch abhängig ist. Ja, mein Chef weiß das. Mhm. Wenn ich halt mal einen Tag nicht da bin, dann bin ich womöglich im Kinderwunschzentrum.
Es gibt eine Erklärung dafür.
Es gibt eine Erklärung dafür. Genau, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, ist es belastend. Wir hatten auch im letzten Jahr beispielsweise 2 Fehlgeburten. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Sache, als wenn du jetzt nur in Anführungszeichen einen negativen Schwangerschaftstest in der Hand hältst. Auch das ist schlimm, gar keine Frage.
Weil immer die Hoffnung da ist, immer die Erwartung
absolut.
Und so. Und,
absolut. Ja. Aber es war einfach nochmal eine andere Dimension zu wissen, es hat irgendwie geklappt und es ging aber nicht weiter.
Die Einnistung hat geklappt und so, ne?
Und dann ging es aber nicht weiter, der Embryo hat sich nicht entwickelt und dann musst du im Endeffekt ja auch. Also entweder du lässt dich ausschaben oder du bringst das dann, was da übrig ist, quasi zur Welt. Auch dadurch sind wir gegangen und das ist einfach schon auch nochmal eine andere Nummer, wenn du dann wirklich auch so eine kleine Geburt hast. Und ja, und zurückzukommen auf deine Frage, das ist tatsächlich für uns auch so ein bisschen der Rahmen. Also die Frage nach, wie oft wollen wir das noch haben und erleben? Also gerade auch dieses Thema Fehlgeburt. Ich glaube, da ist irgendwann eine Grenze einfach da. Und wir haben jetzt dank eben dieser ganzen tollen Technik auch noch einiges kryokonserviert, also eingefrorene Eizellen. Und das ist super, weil das macht den ganzen Prozess viel, viel schneller und viel...
Man muss nicht neu die Eizellen entnehmen, muss nicht neu die Hormonbehandlung machen und so.
Ne? Du hast keine Vollnarkose beispielsweise und diese Dinge. Und von daher, das macht es leichter. Es ist dann einfach nur noch eine kleine Stimulation und dann kann das eingesetzt werden. Und solange wir das quasi also noch haben und die werden wir sicherlich nutzen. Und ob es dann nochmal weitergeht, das wissen wir nicht.
Ist mal noch offen.
Das ist offen.
Unerfüllte Wünsche, Annalena. Wünsche. Das ist so ein Thema im Blick aufs große Ganze. Die Welt, auch die Natur, auch das Klima, wo wir uns manchmal Dinge anders wünschen, als sie sind. Jetzt im persönlichen Leben, wie du das so offen erzählst, Kinderwunsch, aber auch Gesundheit und Krankheit. Dein Handy hat ein paar Mal gepumpt und es ist nicht, dass irgendjemand anruft oder du das nicht ausgeschalten hättest, sondern es hat einen besonderen Grund, hat nämlich mit deiner Gesundheit zu tun. Diabetes hast du.
Genau.
Und das Handy meldet sich?
Ja, ich habe steigenden Blutzucker. Ich habe vorher eine Breze gegessen und ich habe gedacht, ich...
eine gute schwäbische übrigens, ja.
Sehr lecker. Ich spritze jetzt nicht so viel Kohlenhydrate ab, weil mit der Aufregung hier und so, wer weiß, ob ich da nicht in Unterzucker komme. Jetzt war es natürlich eine falsche Entscheidung. Man weiß nie, was man so tut.
Okay, also die Meldung ist, der Blutzucker geht hoch.
Genau, geht jetzt hoch tatsächlich.
Okay.
Auch das kann ja eine Auswirkung einfach ein bisschen von der Aufregung sein und Adrenalin und so.
Aber es ist noch im grünen Bereich.
Ja, also es wird jetzt nichts passieren, alles gut. Genau, der steuert gegen. Ich habe ja ein tolles System. Das ist ja seit ein paar Jahren, 3, 4, 5 Jahren gibt es ja die sogenannten Closed-Loop-Systeme. Das heißt, man hat einen Blutzuckersensor, der misst dauerhaft den Blutzucker. Man hat eine Insulinpumpe und die können miteinander kommunizieren. Und es gibt einen Algorithmus, also eine künstliche Intelligenz, die quasi lernt und den Blutzucker steuert. Bis auf
Wahnsinn.
Ja, ist wirklich Wahnsinn. Also bis auf das, was ich quasi noch esse. Weil das kann ja die KI nicht wissen, wie viel ich jetzt esse. Aber so grundsätzlich. Und die wird jetzt quasi ihn jetzt im Moment schon gegensteuern und sehen, oh, der Zucker steigt, ich gebe jetzt mehr Insulin ab.
Mhm. Krass. Auch cool, was eigentlich möglich ist.
Total. So
kleine Assistenten auch dabei.
Ja.
Aber auch das ist ja so eine Frage, Gesundheit und Krankheit, das erleben alle Menschen, mhm. Das haben wir alle mehr oder weniger, irgendwann holen uns die Themen ein, auch damit umzugehen. Wie gehst du damit um? Man kann manches tun damit, also dagegen, zum Beispiel eben sich versorgen zu lassen, aber es hat ja auch so eine seelische Dimension. Wie bewegst du das?
Also ich habe schon immer mal von Leuten über mich reden hören, dass sie gesagt haben, sie finden es stark, dass jetzt der Diabetes beispielsweise nicht die erste Rolle im Leben spielt. Und das ist für mich ein großes Kompliment, weil ich es eigentlich genauso auch leben möchte. Und ich weiß auch, dass es Menschen gibt, wo der Stoffwechsel einfach wirklich schwieriger einzustellen ist als bei mir. Also ich kann, glaube ich, sehr dankbar sein. Ich habe meinen Blutzucker gut im Griff und auch meinen Stoffwechsel, und das ist gut machbar und handelbar. Und da gibt es sicherlich andere Fälle, aber mein Wunsch ist es schon, dass das Thema nicht im Mittelpunkt steht und ich mich da drauf auch nicht irgendwie ausruhe oder das immer so als den Joker benutze.
Ja, wenn das die Identität komplett bestimmt,
genau,
dann bist du nur noch die Krankheit.
Ja, genau. Und deswegen, ich sage auch nicht von mir selber, ich bin Diabetikerin, sondern ich habe Diabetes.
Ja, ist ein Unterschied.
Das
ist
tatsächlich ein Unterschied, weil ich bin, also ich hab's halt, ich kann ja nichts dagegen machen, ja. Aber wenn ich es mir ausgesucht hätte, hätte ich es nicht. So. Und deswegen bin ich keine Diabetikerin, sondern ich habe Diabetes.
Aber du bist Christin, Annalena.
Ja,
also eine glaubende
richtig.
Person. Und da kann man ja auch sagen, hey, Menschenskinder, mit all dem, was dem gewünschten und ersehnten Glück so im Wege steht, wieso schenkt es Gott eigentlich nicht? Gott kann doch auch heilen. Manche sagen das auch. Es gibt Heilungsgottesdienste und so. Gott kann Kinder, Kinder sind eine Gabe Gottes. So in der Bibel, häufig ist das so ein Thema.
Ja.
Wie gehst du denn damit um?
Naja, das ist ja jetzt irgendwie so diese klassische Frage, warum lässt Gott das Leid zu?
Ja, ein bisschen klassisch, ja.
Ne? Aber natürlich muss ich jetzt erstmal in meinem Leben damit einen Umgang finden.
Ja.
Und beim Diabetes, ich habe auch schon für Heilung gebetet, ist es offensichtlich nicht eingetreten. Und auch das ist okay. So, ich lebe damit, ich führe, glaube ich, ein gutes Leben und bin dankbar dafür. Ich recherchiere viel, ich lese mich ein, ich möchte es irgendwie optimieren. Und beim Thema Kinderwunsch, dadurch, dass es für uns noch nicht abgeschlossen ist, bin ich halt auch noch mittendrin. Es ist ein Herzenswunsch auf jeden Fall. Und gleichzeitig, also ich habe eine Bekannte, die haben auch 5 Jahre Kinderwunsch gehabt. Es hat nicht geklappt. Sie sind nicht schwanger geworden. Und die haben jetzt für sich so einen Punkt gesetzt und haben gesagt, wir beenden dieses Kapitel Kinderwunsch, damit eben jetzt auch was Neues kommen darf.
Mhm.
Und man nicht immer nur gedanklich so an diesem Thema festhängt und alles davon irgendwie abhängig macht. Und das fand ich total schön. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ein Ritual gab bei denen oder wie sie es kommuniziert haben, das weiß ich nicht. Aber zu sagen, wir machen jetzt einfach einen Punkt und wir gehen weiter und gucken jetzt auch, welche Berufung haben wir zum Beispiel zu zweit als Ehepaar, was kann da noch kommen? Weil es gibt ja auch dann wieder viele neue Möglichkeiten. Und sicherlich ist das auch erstmal eine Trauerphase und Trauerprozess und wir sind da noch nicht. Und ich bin auch froh drum, dass wir da noch nicht sind, sondern dass wir auch noch die Hoffnung haben. Und gleichzeitig ist mir das bewusst, dass es sein kann, dass wir an den Punkt kommen. So.
Ich finde es, ich glaube, was ganz Wertvolles, was du gerade beschreibst, dass wir uns von manchen Herzenswünschen vielleicht immer auch mal wieder im Leben verabschieden müssen. Da gehört Abschied nehmen und ein Stück Trauerarbeit dazu. Aber damit ist nicht alles aus, sondern es öffnen sich neue Möglichkeiten.
Ja.
Vielleicht sind die kleiner, vielleicht aber auch nicht, sind einfach andere. Mhm. Ich glaube, das gehört zu jedem Lebensweg dazu. Danke, dass du so offen darüber redest. Hoffnung ist ja unser Thema. Mhm. Es gehört zu diesem Podcast, dass wir ein Glas hier stehen haben mit Hoffnungslosen.
Ja. Mhm.
Ich bitte dich, das mal herzuziehen. Und darin sind lauter bunte Hoffnungslose. Zieh mal eines raus, Farbe deiner Wahl.
Ja.
Und dann ist einfach die Bitte, lies vor, was da draufsteht. Und kommentiere es. Es können Zitate aller Art sein. Ich weiß nicht, was kommt. Du kannst sagen, es ist gut, es ist Käse, ich mag es nicht.
Oh.
Ich bin gespannt.
Hoffnung ist eine große Illusion. Am Ende werden alle enttäuscht.
Ha. Ha.
Ja, das passt ja hoffentlich nicht wie die Faust aufs Auge. Dem würde ich tatsächlich widersprechen, und zwar ganz vehement. Ich glaube nicht, dass wir am Ende enttäuscht werden, sondern dass der Weg einfach ein anderer ist.
Mhm.
Dass der auch gut sein kann.
Aber es gehören vielleicht Enttäuschungen dazu.
Genau. Das mit Sicherheit und, wie du auch gerade schon gesagt hast, eine gewisse Trauer und Abschied nehmen von Gedanken, Wünschen, Hoffnungen, Lebensbildern in unserem Fall vielleicht auch. Und gleichzeitig glaube ich, dass es auch ein guter Weg sein kann.
Im Grunde ist dieser Satz ja richtig krass. Weil er so in der Absolutheit sagt, Hoffnung.
Es gibt keine Hoffnung.
Es gibt keine Hoffnung, kannst du vergessen. Es geht sowieso, es geht alles den Bach runter.
Ja.
Am Ende, es ist vielleicht zwischendrin mal ganz nett, schafft ja ein bisschen Optimismus, aber die Titanic geht unter. Also am Ende ist die Tragik.
Ja.
Das teilst du so nicht, auch nicht aufs große Ganze gesehen.
Nee.
Auch nicht den Blick aufs Klima?
Nee, definitiv nicht. Da schließe ich nochmal an das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, man sieht einerseits viele kleine gute Veränderungen. Also das einerseits, wo ich dankbar bin, dass sich Menschen jetzt schon auf den Weg machen oder auch vielleicht aus der Vergangenheit heraus. Also wenn ich an die Abschaffung der Sklaverei zum Beispiel denke oder dass hier Martin Luther King, dass Menschen einfach ihre Rechte bekommen, die ihnen zustehen und diese Dinge. Da merke ich, da haben sich Menschen eingesetzt für ihren Wunsch, für ihren Traum. I have a dream. Und es hat was in Bewegung gesetzt. Und das passiert auch heute. Und da passieren auch heute total schöne Dinge, auch schon im Klimaschutz und im Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube auch, und da trägt mich mein Glaube auch einfach durch, dass ich weiß, dass Gott eine gute Geschichte mit uns, mit der Menschheit und mit seiner ganzen Schöpfung schreibt und dass diese Geschichte auch noch nicht zu Ende ist.
Ehrlich gesagt, wenn ich dir so zuhöre, du sprichst mir aus dem Herzen. Denn ich finde nämlich auch, dass wir oft dazu neigen oder manchmal dazu neigen, dass wir sagen, es wird alles schlechter, es geht bergab mit dieser Welt, auch politisch und die ganzen Zusammenhänge. Wir sehen ja nicht, wie kann das gut werden. Ganz bestimmt gehen wir nicht einfach auf ein Paradies zu, aber es ist auch vieles besser geworden.
Mhm.
Ich wollte nicht im Mittelalter leben.
Mhm.
Und gerade Martin Luther King ist ja auch ein Beispiel dafür, wie sich Dinge wirklich verändert haben.
Ja.
Und das hat einer angestoßen aus seinem Glauben heraus.
Ja. Absolut. Ja, und also ich denke mir das auch mal wieder, zum Beispiel, welche gute gesundheitliche Ausstattung wir haben und Versorgung. Also ich würde vor 100 Jahren nicht leben.
Das mit dem Handy wäre so nicht möglich gewesen.
Das wäre nicht möglich.
KI-gesteuerte Blutzuckerregelung schon vor 10 Jahren nicht. Ne?
Genau. Und von daher, wie du sagst, haben sich auch Dinge zum Guten gewendet. Und natürlich gibt es total viel, wo wir noch auch wirklich unseren Hintern hochkriegen müssen.
So, jetzt Frau Annalena Moselewski,
darf
ich Sie noch mal fragen als Klimaexpertin, wo sehen Sie denn unsere Welt in 15 Jahren?
In 15 Jahren. Mein Wunsch, mein Traum, meine Hoffnung ist es, dass wir auf einem guten Weg hin dahin sind, dass wir klimaneutral werden, also dass wir möglichst so mit Natur und Umwelt umgehen, dass wir nichts schädigen, sondern sogar wieder aufbauen. Das wäre mein Wunsch. Und dass wir als Gesellschaft da auch miteinander unterwegs sind, in einem demokratischen Land, in einem freien Land, mit allen Menschen, die dazugehören. Und
auch eine schöne Notiz am Rande, ja.
Und in der Würde, dass wir wissen, jeder einzelne Mensch hat eine Würde und auch die Natur und die ganze Schöpfung hat eine Würde, von Gott gegeben.
Das klingt jetzt schon nach Schlusswort irgendwie. Aber ich habe dir noch zum Schluss unseres Podcasts 3 Satzanfänge an der Ende und ich bitte dich, die zu vollenden.
Ja.
Okay?
Mhm.
Bereit?
Mhm.
Erster Satz. Wenn ich eine Stunde mit Donald Trump verbringen könnte, dann würde ich ihm sagen:
Lass es einfach sein.
Ha, Punkt. Zweiter Satz, wie immer mein Leben in 10 Jahren aussieht, ich wünsche mir vor allem das,
dass ich liebe Menschen um mich habe, die mir gut tun, die mir ehrliches Feedback geben, wo ich auch was zurückgeben kann und dass wir in einem guten Einklang mit allem drumherum leben können, was nicht menschlich ist, sondern natürlich ist. Ja.
Und letzter Satz. Auf meiner Wunschliste an Gott steht heute ganz oben.
Puh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, einiges.
Du kannst sie auch, du kannst die Wunschliste auch in deinem Herzen lassen.
Ich habe sie in meinem Herzen.
Musst sie nicht auspacken.
Genau, ich habe sie in meinem Herzen und ich glaube, dass wir erkennen dürfen, dass kleine Schritte viel bewegen können.
Hey Annalena, ich wünsche dir von Herzen, dass sich viele deiner Wünsche erfüllen. Du bist ein Hoffnungsmensch.
Danke.
Danke für deinen Besuch. Alles, alles Gute. Gottes Segen. Und genau das wünsche ich euch auch, dass ihr eine Hoffnung habt, die euch trägt und immer ein kleines Stück Himmel, zumindest ein kleines Stück Himmel im Herzen. In diesem Sinne euch alles Gute und viel Freude beim Weltverändern.